Wir hatten gestern die Missionskonferenz und haben das jetzt eben schon ein paar Mal erwähnt. Und dann kommen wir am nächsten Sonntag und wir haben 1. Mose 13 gelesen, aber kommen gleich zu 1. Mose 18, wo es um Sodom und Gomorra geht. Und du sagst dir, ja, wie passt das denn zusammen? Aber wir sollen verstehen, Gottes Urteil über die Welt soll uns motivieren, die Welt zu missionieren. Und damit meine ich nicht Glauben aufzuzwingen, aber die Folgen aufzuzeigen. Und Gott hat uns diesen Abschnitt der Schrift, auch andere, aber auch gerade diesen Abschnitt als Warnung gegeben, aber auch als Zusage. Gott ist ein gerechter Richter und er möchte zu uns reden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf zu 1. Mose 18. Ich fange nur mit Vers 20 an und dann gehen wir ein Stückchen weiter. 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist schwer. Was ich für den gerechten Richter, Dankeschön, zuerst möchte, dass wir festhalten, ist, der Herr nimmt die Anklage entgegen. Die Anklage gegen Sodom, sie ist schwer. Er hört das Klagegeschrei über die Ungerechtigkeit, die passiert. Später hört er das Geschrei der versklavten Israeliten in Ägypten. Und vor ein paar Wochen hatten wir gehört, wie das Blut Abel vom Boden her zum Himmel schreit. Und du darfst wissen, wenn du Unrecht erfährst, der Richter erfährt davon. Gott weiß es. Und manchmal sagst du, das kriegen andere gar nicht mit. Die Person, die jetzt neben mir sitzt, die weiß nicht, was ich durchgemacht habe. Die weiß nicht, was ich erlebt habe. Und Leute wissen vielleicht nicht all das, was du durchgemacht hast. Aber Gott weiß es. Und dieser Bericht zeigt uns, man sagt, ich habe gehört, was dort passiert. Und dass auch dann, wenn sich nicht vielleicht sofort etwas ändert, wenn sich die Umstände nicht gleich ändern. Ich habe eben erwähnt, dass es auch bei den Israeliten dann in Ägypten war. Gott hörte ihr Geschrei und er sandte Mose. Aber wie lange waren sie vorher in Ägypten gewesen? Ungefähr 400 Jahre. Ja, das heißt, nicht immer sofort ist dann, ja, da ist Unrecht und Gott greift sofort ein. Aber du kannst einem Richter nicht vorwerfen, dass er Unrecht tut oder dass er nicht für Gerechtigkeit sorgt, bevor das Urteil nicht gesprochen ist. Und von daher müssen wir auch dem Herrn vertrauen, er wird zu seiner Zeit das tun. Aber gerade dieser Ruf nach Gerechtigkeit erschallt auch heute noch vor Gottes Thron. Und er wird beschrieben in Offenbarung, ich habe das hier an der Leinwand, Offenbarung 6, Verse 9 und 11. Da heißt es in der Trübsalzeit: Als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einen jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Auch sie rufen vor Gottes Thron und sagen: Wie lange noch? Wie lange soll noch Ungerechtigkeit passieren? Und Gott sagt: Ich habe es gesehen. Nicht mehr lange. Ihr seid schon bei mir. Es werden noch andere dazukommen. Und dann werde ich für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich kommt uns das manchmal sehr lange vor. Aber Gott aus seiner Perspektive sagt, ich habe es im Blick. Und wir dürfen wissen, mit all dem, wo wir manchmal vielleicht auch innerlich aufgewühlt sind, weil Dinge passieren, die nicht passieren sollten, sagen, Gott sieht es und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Wir sehen hier, dass Gott sich um die Klage kümmert. Und Gott bestätigt, dass die Sünde sehr schwer oder sehr schwerwiegend ist. Und er hatte darauf auch schon in unserer Bibellese 1. Mose 13 verwiesen. Schon da stand, dass die Sünde von Sodom sehr groß war. heißt das, es gibt hier irgendwie so große, schlimme, dramatische Sünden und dann so, naja, kleine Sünden, die macht halt jeder, das ist okay. Jede Sünde trennt uns von Gott, aber nicht jede Sünde wird gleich bestraft und hat die gleichen Ausmaße an Auswirkungen. Jede Sünde trennt uns von Gott. Also in dem Sinne gibt es nicht kleine Sünden. Aber trotzdem heißt es nicht zu sagen, naja, jetzt habe ich das schon gedacht, dann kann ich es auch tun. Nein. Ja, ich habe es gedacht, dann kann ich es auch sagen. Nee, wenn du es nur gedacht hast, dann wird der andere nicht dadurch verletzt. Dann hast du trotzdem gegen Gott gesündigt und es stört unsere Beziehung zu Gott. Aber der andere hat nicht die Verletzung. Ja, und so macht es schon einen Unterschied. Und Gott wird das auch entsprechend aufgreifen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass, wenn wir das vergleichen, unser Maßstab ist nicht immer Gottes Maßstab. Und Jesus sagt dieses über Sodom. In Matthäus 11 sagte: Und du, Kapernaum, das war die Stadt, wo er sehr viele Wunder getan hat, am See Genezareth, meinst du, du wirst etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Sodom mit all seiner Gesetzlosigkeit, mit all den Sünden, die gleich auch noch ein bisschen genauer beschrieben werden, mit all dem, was passiert wird. Er sagte, das wird weniger hart bestraft als Kapernaum. Aber die waren doch eigentlich ganz okay. Die haben doch einigermaßen gerecht gelebt. Warum ist ihre Strafe größer? Weil ihre Offenbarung größer war. Heißt, Gott misst, ja, auf der einen Seite, er schaut darauf, wie viel Unrecht geschieht, aber auf der gleichen Seite sagt er auch, wie viel Offenbarung Gottes haben wir gehabt, wie viele Möglichkeiten haben wir gehabt. In Sodom war es wenig bekannt gewesen. Und das zieht Gott in Betracht in seinem gerechten Gericht. Wir haben hier sehr viel. Wenn du hier sitzt und sagst, ich brauche das nicht, Glaube ist nichts für mich, ich will meinen eigenen Weg gehen. Es kann gut sein, dass die Strafe vor Gott größer ist als die von jemandem, der völlig gottlos lebt. Du sagst, das ist ungerecht. Nee, du hattest mehr Offenbarung von Gott, Aufforderung umzukehren, Liebe Gottes offenbart und du hast diese dann abgelehnt. Und das bringt ein schweres Gericht. Das ist, was Gottes Wort sagt. Das minimiert nicht die Schuld, die Sodom auf sich geladen hat. Aber das ist nicht die einzige Anklage. Das ist nicht der einzige Bereich, der gerichtet wird. In Offenbarung 21, habe ich hier doch nicht drauf, okay, dann schlagen wir es auf. Offenbarung 21, wir sind gleich in 1. Mose zurück. Kannst da schon den Finger drin halten. In Offenbarung 21, Vers 8, da wird über den Feuersee, über das ewige Gericht gesprochen. Und da heißt es, Offenbarung 21, 8, aber den Feigen und Ungläubigen, mit Gräueln befleckten Mördern, Unzüchtigen, Zauberern, Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Er begrenzt das nicht und sagt, naja, die besonders schlimm waren, die Mörder, ja, die gehören da rein. Nein, er sagte, all diese, auch die im Unglauben gelebt haben, die Gottes Gnadengeschenk abgelehnt haben, sagt, auch die werden entsprechend bestraft werden. Und wir dürfen zuerst wissen, wir hatten das eben bei 1, der Herr nimmt die Anklage entgegen. Er hört, wenn wir zum Herrn rufen, wenn du vielleicht auch Unrecht erlebst, wenn du etwas hörst und du gibst es dem Herrn weiter und sagst, Gott, bitte greife ein, tue etwas. Er hört es. Und was macht er damit? Vers 21, in 1. Mose 18, 21, und heißt es dann, ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Als zweitens, der Herr prüft die Anklage. Gott ist kein distanzierter Richter, sondern er schaut es sich persönlich an. Sagt, ich will hinabgehen, ich will mir das anschauen, ich will sehen, ob es tatsächlich so ist. Aber er tut das nicht nur, um Beweise gegen uns zu sammeln, sondern um zu erfahren, ist das tatsächlich so? Ich habe das mal so für mich formuliert. Obwohl Gott allwissend ist, versteckt er sich nicht im All, sondern er ist auch allgegenwärtig. Es ist nicht, ich berufe mich auf meine Allwissenheit und sage, okay, euer Problem und ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manchmal möchte ich einfach nur meine Ruhe haben. Möchte nicht mit all den Problemen konfrontiert werden. Aber Gott sagt nicht, ich weiß eh und je schon alles, braucht mir keiner sagen. Sondern hier haben wir diesen Bericht und er sagte, da ist dieses Unrecht und ich höre davon. Und ich sage nicht nur, ja, das war nicht gut, einmal weg. Sondern er kommt und schaut nach, ist es tatsächlich so? Und wie kann ich darauf reagieren? In Kapitel 16, was wir jetzt nicht behandeln, weil ich in größeren Sprüngen hier durchgehen möchte, da wird Hagar von Abraham und Sarah verstoßen. Und sie ruft zum Herrn und sagt, wir kommen hier um, was soll aus uns werden? Und in 1. Mose 16, Vers 13, achso, habe ich das drauf? Ja, da heißt es, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Sie ist in der Wüste am Verdursten und sagt, auch hier, Gott hat mich gesehen. Wir haben einen Gott, der sieht, der deine Umstände sieht, der sieht, wie andere dich behandeln, der sieht, wie du andere behandelst, der sieht, was in den Gedanken ist, in deinen Gedanken und in den Gedanken der anderen. Der sieht unseren Gesundheitszustand, der sieht, wie kaputt wir sind, aber der auch sieht, was er schon getan hat, der auch sieht, was er noch tun wird, der auch sieht, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern dass er in uns wohnen und wirken möchte. Er ist ein Gott, der sieht und der sich das direkt anschaut. Und so kommen dann auch, hier hatten wir davon gelesen, dass er kommen wollte und in Anfang von, oder in Kapitel 18, Vers 16, da sind es Männer, die gingen und in Kapitel 19 heißt es dann, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Also diese Engel in Menschengestalt kommen in die Stadt und müssen dann erfahren, wie schlimm es tatsächlich ist. Kommen hinein und erleben das, und ich werde das jetzt nicht alles lesen, in Kapitel 19, wie dann Missbrauch angedroht wird und sie die ausnutzen wollen. Aber nur so viel zu sagen, Gott schaut sich die Situation nicht nur an, er greift auch ein. Er sagt nicht nur, ich sehe, was passiert, sondern zu seiner Zeit greift er auch ein. Vielleicht nicht immer dann, wenn wir es wollen, aber er wirkt. Und so sind die Männer dann mit ihm in Sodom, kommen zu Lot und fordern ihn auf zu gehen und zu sagen, wir werden diese Stadt zerstören. Wir sind jetzt gekommen, wir haben uns das angeschaut und es ist tatsächlich so schlimm, wie es berichtet ist. Geh hinaus, wir wollen, dass du bewahrt wirst. Und sag deinen Verwandten Bescheid. Und das möchte ich kurz lesen, wie das dort weitergeht. In Kapitel 19, ab Vers 12. 1. Mose 19, ab Vers 12. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden? Schwiegersohn, deine Söhne, deine Töchter oder irgendein, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört. Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie sich ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben. Siehe nicht hinter dich, bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Haben wir den Ernst der Lage verstanden? Hier sagt er: Sag ihnen Bescheid, sie sollen jetzt, heute Nacht rausgehen. Rette dich, du selber, geh raus, bleib nicht da, guck nicht zurück. Es ist Not. Und Gott wird seine Strafe senden. Geh raus. Und er geht hin und sagt das seinen, so wie ich es verstehe, zukünftigen Schwiegersöhnen. Und keiner glaubt ihm das. Warum nicht? Nun, es kann sein, dass sie rausgeguckt haben und sagen, sieht für uns nicht danach aus. Kann sein. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie er bisher gelebt hat. Dass sie ihm das nicht abnehmen. Okay? Stell dir vor, du kommst nach Hause und die Feuerwehr kommt und sagt, es ist ein Notfall. Aber die kommen alle in Badehose. Du sagst, so ernst kann das nicht sein. Wenn ihr hier in Badehose anmarschiert kommt, was wollt ihr machen? In meinem Keller schwimmen gehen oder was? Ja, das nehme ich euch nicht ab, dass ihr es wirklich ernst meint. Nehmen Leute es uns ab, dass es wirklich ernst ist mit Gott. Nehmen sie uns ab, dass es da einen heiligen Gott gibt, der richten wird und dass es nur Versöhnung durch Jesus Christus gibt. Da denken wir so, die erzählen irgendeinen Stuss. Die scheinen das selber nicht zu glauben. Die kommen in Badehose. Okay, du würdest nicht zum Nachbarn in Badehose gehen, aber ja, die sind einfach so nett und so freundlich und alles ist gut. Und ich nehme denen das nicht ab. Lot haben sie es nicht abgenommen. Er sagt, du sitzt doch mitten in unserem Stadtrat. Du warst gerade im Tor heute Abend gewesen. Du hast mit uns Geschäfte gemacht. Und da war noch alles okay. Was ist jetzt plötzlich los mit dir? Werden wir in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden so verändert, dass man sieht, wir sind überzeugt von dem, was Gottes Wort uns sagt. Weil sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn kein Mensch das glaubt. Ist es glaubhaft? Die meisten Sachen blenden wir immer sehr schnell aus, weil wir sagen, ich weiß, das ist Werbung. Und ich glaube denen das nicht wirklich. Ich glaube denen nicht, dass sie einfach nur diese Creme aufgetragen haben und plötzlich sehen sie 30 Jahre jünger aus. Ich glaube denen nicht, dass sie nur diese Pille geschluckt haben und plötzlich sind sie alle wieder gesund. Ich weiß, das ist Werbung und ich weiß, das ist nicht die ganze Wahrheit. Glauben Leute uns, dass dies die Wahrheit ist? Weil sie sehen, dass wir danach leben, dass wir es ernst nehmen. Oder meinen sie, wir spielen nur damit? Der Herr prüft die Anklage. Er geht hin und sagt, ich schaue mir das selber an. Und dann lesen wir weiter, zurück in Kapitel 18, Verse 22 bis zum Ende des Kapitels. Die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, wegen den 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort nur 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sprach, Der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich nochmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden doch 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Für einen Richter, er hört sich die Anklage an, er schaut sich die Beweislage an. Drittens, der Herr hört auf die Verteidigung. Die Männer gehen in die Stadt, aber Abraham geht zum Herrn. Gehen wir zum Herrn? Gehen wir zum Herrn für unsere Mitbürger? Wir haben eben eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Wir haben für die Wahlen gebetet. Beten wir für die Menschen, für unsere Nachbarn, für unsere Verwandten, für unsere Kollegen, dass sie zum Herrn finden. Abraham hörte von diesem Gericht und sagte, Herr, bitte, was ist, wenn dort Gerechte sind? Willst du den Gerechten mit dem Ungerechten vernichten? Und ich komme gleich darauf noch ein bisschen näher. Aber er handelt dann quasi auch und sagt, was ist, wenn dort 50 sind? Was ist im Endeffekt, wenn da 10 Gerechte sind? Er betet für sie und sagt, bitte, zerstöre doch nicht alle. Ist da nicht etwas, woran du Gnade zeigen kannst? Aber ich möchte auch auf dieses hinweisen. Abraham hat mit Abstand mehr bewirkt als Lot mit seiner gelungenen Integration. Abraham war außerhalb. Er blickte auf die Städte hinab und er betete für die Stadt. Und zumindest Lot und seine Töchter wurden bewahrt. Ja, man kann über all das reden, was sie daraus gemacht haben, aber er hat für die Bewahrung der Stadt mit seinem Gebet von außerhalb mehr erreicht als Lot, der im Stadttor saß, der anerkannt war. Heutzutage würde ich sagen, der im Stadtrat saß. Abraham hat sich für sie eingesetzt. Heißt das, wir sollen in die Vororte flüchten und von außen fluchen? Also ein bisschen nach dem Prinzip von Jona. Ja, sagen, Herr, ich bin jetzt hier draußen, ja, außerhalb der Stadt und ich will zugucken, wie du sie zerstörst. Und Gott sagt, nee, das ist nicht die Einstellung. Das ist nicht die Einstellung, die der Herr hat und nicht die, die wir haben sollen. Aber wir sollen weniger gute Erdenbürger und mehr Himmelsboten sein. Dass wir weniger darauf aus sind, super integriert zu sein in die Gesellschaft und mehr darauf zu achten, kann ich die Botschaft Gottes weitergeben. Wir erreichen mehr im Gebet vor Gott als im Gespräch mit Regenten. Lot hatte Zugang zu den Bürgermeistern. Der saß im Stadttor, der hatte diese Gespräche. Aber das hat in Sodom absolut keinen Unterschied gemacht. Es hat Lot verändert, aber nicht Sodom verändert. Und das ist für mich immer der springende Punkt, zu sagen, wenn wir sagen, okay, wie weit kann ich involviert sein? Wenn der Kontakt mit Freunden, wenn der Kontakt mit Verwandten, wenn das mich mehr auf ihr Niveau herabzieht, als dass ich ihnen die frohe Botschaft weitergeben kann, dann ist die Beziehung nicht gut. Sodom hat Lot mehr beeinflusst, als dass Lot Sodom beeinflusst hat. Abraham hat Sodom mehr beeinflusst, als Sodom ihn. Er blieb außen vor, und er hat für sie gebetet. Er hat sogar beim vorigen Mal, als Sodom eingenommen wurde, ist er hinterher und hat Sodom befreit. Und der König von Sodom kommt zu ihm und sagt, hey, gib uns doch ein bisschen was von dem, was du jetzt wieder befreit hast, zurück und wir belohnen dich auch. Und er sagte, nee, ich will von dem Lohn gar nichts haben. Nehmt eure Sachen, nicht, dass ihr sagt, ich bin wegen euch reich geworden. Er sagte, nein, ich will nicht Teil dessen sein, aber ich will die Botschaft mit euch teilen. Ich will mit euch teilen, dass Gott möchte, dass ihr euch ändert und dass es bei ihm Versöhnung gibt, dass es einen Ausweg gibt. Aber auch, dass ihr auf das Gericht zugeht, wenn ihr euch nicht ändert. Statt uns einen Namen in der Welt zu machen, lasst uns in der Welt den Namen des Herrn bekannt machen. Lot war bekannt in Sodom. Er saß im Stadttor. Das ist die Leute, die alle kennen. Aber sie kannten seinen Herrn nicht. Ist es uns wichtiger, dass der Herr bekannt wird, als dass wir bekannt werden? Mir ist es sowas von egal. In 50 Jahren wird sich kaum ein Mensch an mich erinnern. Das ist völlig okay. Christus ist unsere Botschaft. Wenn Leute deswegen ihn kennenlernen, super. Es geht nicht um uns. Nur Christus kann retten. Auf ihn wollen wir verweisen. Und dann eben auch, was ich hier schon gesagt habe, dass Abraham im Gebet mehr erreicht hat als Lot mit seinen Kontakten. Die Lösung, und das sage ich bewusst auch am Tag der Bundestagswahlen, die Lösung für die Probleme der Zeit ist keine neue Regierung, sondern dass Christus unser Leben regiert. Mag das eine oder andere besser sein, aber keine neue Regierung in Sodom oder in Deutschland wird das Land von innen heraus verändern. Wer verändern kann, ist Christus. Deswegen verkündigen wir ihn, deswegen verweisen wir auf ihn, deswegen sagen wir, da ist die Hoffnung. Deswegen bin ich viel lieber hier als auf irgendeinem Wahlplakatschild. Weil ich sage, Christus kann wirklich Hoffnung geben. Die anderen schieben ein bisschen Geld dahin, treffen einige gute Entscheidungen, treffen einige schlechte Entscheidungen. Aber nur Christus gibt uns Hoffnung für die Ewigkeit. Nur er kann Personen nehmen und sagen, egal was du bisher durchgemacht hast, da ist Hoffnung. Und die Hoffnung ist nicht, du kriegst 5 Euro mehr Lohn oder 10 Euro mehr im Monat an Zuschüssen oder so. Sondern du bekommst alle Schuld vergeben. Nicht unbedingt zuerst die finanzielle Schuld, aber die moralische Schuld vor Gott. Das ist die Veränderung, die er uns geben möchte. Und dass wir uns auch hier an Abraham ein Beispiel nehmen. Abraham, auch in seiner Gespräche mit dem Herrn, bestreitet nicht die Schuld der Stadt, aber bittet für die Bewahrung der Gerechten. Und seine Argumentation ist, oder sein Vertrauen ist nicht in das Gute im Menschen, sondern in die Güte Gottes. Er sagt nirgendwo in seinem ganzen Argument zu sagen, so schlimm sind die Leute ja eigentlich gar nicht. Er sagt, ja, was du gehört hast, das stimmt. Sodom ist übel. Aber wenn wir die Beschreibung lesen und sie mit den Statistiken unserer Städte heute vergleichen, dann macht das keinen Riesenunterschied. Er argumentiert nicht auf der Basis zu sagen, die Leute sind doch nicht so schlimm, wie wir denken, sondern er sagt, du bist ein gerechter Richter. Wird nicht der Richter der ganzen Welt recht richten? Und zwar nicht nur bestrafen, sondern auch Gnade walten lassen. Unsere Hoffnung basiert nicht auf das Gute im Menschen, sondern auf der Güte Gottes. Ich habe jetzt in der Predigt schon mehrfach zitiert und mache das auch für mich häufiger. Wenn ich mit Unrecht konfrontiert bin, dass ich mich genau auf diesen Vers 25 berufe, wird nicht der Richter der ganzen Erde recht richten. Manchmal sehen, hören wir Sachen, bekommen Sachen mit und sagen, das ist sowas von ungerecht. Da ist so viel Leid involviert. Aber wir dürfen wissen, der Richter der ganzen Erde wird recht richten. Vielleicht nicht jetzt, aber wenn er sein Urteil fällt. Und dass wir darin unsere Hoffnung setzen, sagen, ich kann nicht immer alles erklären. Und ich kann nicht genau sagen, wann dieses Urteil gesprochen wird. Am Ende der Zeit, aber wann genau das ist, das wissen wir nicht. Abraham hoffte, dass mit Lot in der Stadt zumindest 10 Gerechte zu finden sind. Denn bei 10 hört er auf. Und hat darauf verwiesen und gehofft, dass da die Stadt bewahrt werden wird, wenn da zumindest 10 Gerechte drin sind. Wir können die Stadt nicht retten. Wir können nur auf den Retter verweisen. Abraham konnte die Stadt nicht retten. Er konnte nur sagen, ich hoffe, dass durch Lots Anwesenheit in der Stadt mit seiner Familie, dass sie zumindest, wenn er, seine Frau und seine beiden Töchter, von denen wir wissen, drin sind, dass die zu viert zumindest 6 andere Personen erreicht haben, dann würde die Stadt mit 10 Gerechten bewahrt werden. Wir können die Stadt nicht retten, aber geben wir ihnen die rettende Botschaft weiter, dass diese Personen dann mitgerettet werden, wenn der Herr rettet. Gott hört sich die Anschuldigung an, die Anklage an. Er hört, was für Unrecht passiert, aber er hört sich auch die Verteidigung an. Wir hatten vorher gesungen, dort vor Gottes Thron tritt jemand anders für mich ein. Und dieses Lied, das wir gesungen haben, kommt aus 1. Johannes 2 in den ersten beiden Versen. Dort heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen Beistand. Selbst wenn wir uns schuldig gemacht haben, wir können es bekennen und Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Gott hört sich die Anklagen an, aber hört auch auf die Verteidigung. Und auf die Verteidigung von Jesus Christus, der sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, zu sagen, ja, Volker hat in dem Fall falsch gehandelt, das war verkehrt, aber mein Sohn hat dafür bezahlt. Und er tritt für uns ein. So ist die Verteidigung nicht eine Leugnung der Schuld, sondern Christi Sühnung für unsere Sünden. Und das beschreibt der Herr in der Bibel, sowohl unsere Vergehen als auch seine Vergebung. In Römer 8, ich komme gleich zu 1. Mose zurück, aber ich lese kurz die Verse 31 bis 34 vor. Dort heißt es, was sollen wir denn nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Sind gerechtfertigt in Christus und das geben wir weiter. Wir dürfen nicht die Augen vor dem Gericht verschließen, aber wir müssen die Augen für die Gnade öffnen. Wir dürfen nicht so tun, als würde es kein Gericht geben. Wir dürfen das nicht ausblenden und sagen, ach, alles nur Liebe und Barmherzigkeit und Güte. Aber wir müssen gleichzeitig verweisen und sagen, aber es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung ist nicht, dass wir uns bessern, sondern dass wir die Gnade erkennen und dass wir uns von Christus verändern lassen, dass wir seine Gnade in Anspruch nehmen. Abraham geht dann zurück und vertraut dem Herrn für das Gericht. Und das sollen wir auch tun. In Römer 12, Vers 19, da wird uns gesagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir sollen für unsere Mitmenschen beten. Wir sollen uns dafür einsetzen, weil wir da mehr Einfluss haben. Und ich möchte uns alle ermutigen, das auch in Anspruch zu nehmen. Manchmal, wir kommen gerne und wir lesen in der Bibel und wir kommen zu Bibelstunden, wir kommen zu Missionstagen. Aber manchmal, wenn wir sagen, wir machen Gebet, dann sind es sehr wenige. Ich weiß, es gibt Gründe, aber glauben wir, dass Gott den Unterschied macht? Und zeigt sich das in unserem Leben? Ich weiß, nicht jeder kann zu jeder Versammlung kommen. Ich will keine falschen Schuldgefühle machen. Aber ich will, dass wir wie Abraham diesen Zugang zu Gott in Anspruch nehmen und sagen, Gott, du musst wirken. Wir brauchen dein Wirken. Und wir wollen, dass du die Augen öffnest. Ja, ein Gericht kommt, aber auch Gnade ist erhältlich. Damit Menschen sehen können, es gibt Hoffnung. Aber diese Hoffnung ist nur in Verbindung mit Jesus Christus. Manchmal wollen wir die Welt retten. Okay, es gibt einige andere, die wollen auch die Welt auf ihre Art retten. Aber manchmal wollen wir auch, wir sagen, wir gehen hin, wir evangelisieren, wir machen dies, wir machen jenes. Wir wollen die Welt retten, aber wir können es nicht. Nur Christus kann die Welt retten und wir müssen auf ihn verweisen, sagen, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lass uns ihn bitten und lass uns dann diese Botschaft auch weitergeben. Ich habe gesagt, der Herr ist ein gerechter Richter. Er nimmt die Anklage entgegen, er prüft die Beweise oder prüft die Anklage, er hört auf die Verteidigung, aber dann zum Schluss auch, der Herr vollzieht das Gericht. Und das sehen wir in Kapitel 19. Wir hatten schon Teile daraus gelesen und als Lot dann raus ist, er wartet so lange und dann bricht das Gericht los. Wenn du nochmal schaust, 1. Mose 19, ab Vers 23. Da heißt es, die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Auch bis heute ist Gott geduldig. Er hatte bei Lot gewartet und gesagt, raus aus der Stadt, rette dich. Und er wartet, bis er gerade weit genug entfernt ist, um in Sicherheit zu sein. Dann bricht das Gericht los. Was ist heute? Gott hat es gesagt, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ich warte genauso, wie ich bei Lot gewartet habe. Ich warte, dass Menschen noch zur Buße kommen, dass sie noch zur Umkehr kommen. Aber wir sollen dazu auffordern und sollen sie erinnern, zu sagen, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir mehr haben. Lot, du musst gehen. Wir wissen nicht, wann wir gehen werden. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Aber diese Dringlichkeit zu haben, wir müssen diese Botschaft weitergeben. Erwarten wir Gottes Gericht? Oder machen wir es hier auf der Erde, es uns bequem? 2. Petrus 3,9 steht da noch an der Leinwand. Ich lese die folgenden Verse einmal vor. 2. Petrus 3, ab Vers 10. Dort heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir dieses haben, sagen wir, sollen darauf warten. Wir sollen, dass er warten und uns nicht einfach hier bequem machen. Viele Menschen sind sich sicher, dass das Gericht nicht kommen wird. Aber so dachten auch die Bewohner von Sodom. Ernsthaft? Jetzt plötzlich aus dem Nirgendwo soll das Gericht kommen? Ja. Und wir lesen dazu in Lukas 17, dass Jesus genau diesen Gedanken aufgreift. Lukas 17, 28. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Die dachten, es geht alles so normal weiter. Ich mache meine Einkäufe, ich mache, was halt so täglich ansteht und denke nicht, dass Gott irgendwie irgendwann eingreifen wird. Ist das nicht, wie die meisten Leute heutzutage denken? Es geht immer so weiter. Ja, vielleicht geht es mit der Wirtschaft bergab und vielleicht wird die Umwelt zerstört oder so weiter, aber eigentlich prinzipiell wird es vielleicht schlechter, aber es geht so seinen Lauf. Das ist, was Sodom erwartet hat. Sie haben nicht erwartet, dass Gott kommt und richtet. Gott kommt und er wird richten und wir sollen warnen. Das Gericht wird kommen. Hast du die Gnade angenommen? Hast du das für dich in Anspruch genommen? Hat gesagt, meine Hoffnung ist nicht, dass wir die richtige Wahl treffen. Meine Hoffnung ist nicht, dass sich die Wirtschaft bessert. Meine Hoffnung ist in Jesus Christus. Eine Frage müssen wir aber noch beantworten. Wieso wurde Lot gerettet? Der war doch auch nicht besser. Du kannst es nachlesen, wir hatten es in der Bibel schon angeschaut, in 2. Petrus 2, Verse 6 bis 9. Dort steht beschrieben, dass seine gerechte Seele jeden Tag geplagt wurde mit all dem Unrecht, was er gesehen hat. Als Christen sind wir nicht besser, wir sind begnadigt. Keiner von uns ist schuldlos, aber Gott löst die Schuld von uns, wenn wir durch Jesus Christus zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen. Woran zeigt sich das? Hoffentlich in unserem Leben, aber zuerst im Herzen. Wie war es bei Lot? Hat sich das in seinem Leben gezeigt? Nee, der war mittendrin in Sodom. Aber es hat sich in seinem Herzen gezeigt, was kein anderer sehen konnte. Aber in seinem Herzen wurde er geplagt. Er konnte nicht freudig mitmachen. Vielleicht bist du in ein paar Sachen involviert und all deine Freunde machen das und die scheinen Freude dabei zu haben. Und du sagst einfach, oh, ich kann mich daran gar nicht so richtig erfreuen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber es soll auch Motivation für uns sein, zu sagen, ja, dann lass es. Lass die Sünde, damit es auch glaubhaft wird, dass wir nicht für die Sünde, sondern für Christus leben. Macht es einen Unterschied, wie ich lebe? Oh ja. Sagst, naja, Lot wurde doch auch gerettet. Ja, das wurde er. Aber er hatte sehr viele Konsequenzen und er hat alles verloren, was er sich aufgebaut hatte in Sodom. Abraham, der hatte sich von vornherein davon getrennt. Der hat all sein Reichtum behalten. Der hat seine Zelte behalten. Es macht einen Unterschied, wie wir leben. Und es macht einen Unterschied in dem Leben anderer, wie du lebst. Weil wenn du genauso lebst wie alle anderen auch, dann sehen sie keinen Unterschied und sagen, hier ist alles, was wir haben, das ist, wofür wir leben. Aber wenn sie sehen, zu sagen, die gehen zur gleichen Arbeit wie ich, die kaufen in den gleichen Läden wie ich, aber die sinnen auf etwas anderes als ich, die haben eine Hoffnung, die ich nicht habe, die haben eine Perspektive, die den anderen Menschen fehlt, dann können wir darauf verweisen und dann können wir Hoffnung leben. Und deswegen schließe ich mit von Matthäus 6 aus der Bergpredigt zusammengefasst, wo Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sammelt euch aber Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Wo ist das, was dir am wichtigsten ist? Ist es hier auf der Erde oder ist es beim Herrn? Und zeigt sich dieses. Diese Welt geht verloren. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie es bei Sodom war. Aber wir wissen nicht, wann er kommt. Wenn Leute es von dir hören, werden sie dich auslachen wie Lot? Oder sind wir welche, die vor Gott eintreten wie Abraham? Gott wird Recht richten, aber Gnade ist erhältlich. Wir wollen dafür beten und wir wollen es bezeugen, damit auch andere gerettet werden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, das ist keine unterhaltsame Geschichte. Aber es ist die Wahrheit. Und es ist das Gericht, das du angekündigt hast in Noas Tagen, in Lots Tagen und in der Zukunft. Aber in der Zwischenzeit ist dein Sohn gekommen und Gnade ist angeboten. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und bisher die Gnade abgelehnt hat, ich bete, dass sie sich bewusst werden, dass sie dem Gericht sehr nahe sind. Und dass sie zu dir fliehen müssen, bevor es zu spät ist. Aber ich bete auch für uns, die wir deine Kinder sind, Herr, dass wir uns nicht so sehr in der Welt einen Namen machen, sondern dass wir deinen Namen bekannt machen. Dass es nicht darum geht, hier uns es gemütlich zu machen, so wie Lot zu wählen, zu sagen, ach, da sieht es bequem aus, da kann ich gute Geschäfte machen, sondern wie Abraham zu sagen, Herr, ich glaube dir und du wirst mir geben, was du mir geben möchtest, was du weißt, was gut für mich ist. Dass es dann vielleicht weniger als andere haben, aber wir können es behalten, während andere alles verlieren werden. Herr, lass uns als Gemeinde Schätze im Himmel sammeln, nicht auf der Erde, damit du den Lohn bekommst und damit andere mitgerettet werden, damit du bewahren kannst, weil sie Christus haben. Darum bitte ich in Jesu Namen.